Hallo und herzlich willkommen bei Rote Börde Radio. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch von der CDU ruft nach schärferen Gesetzen und Erziehungscamps und baut gleichzeitig das dazu nötige Fachpersonal wie Jugendsozialarbeit ab. Das passt hinten und vorne nicht. Dietmar Schwalm, Vorsitzender des Ortsverbandes Die Linke Arnsberg, ist als Jugendgerichtshelfer jemand vom Fach. Jugendkriminalität ist sein Thema. Bei Links trifft sich am 16.01. war er zu Gast und entlarvte die Vorstellungen von Roland Koch als dummes Geschwätz. Hier hört ihr jetzt einen Zusammenschnitt seines Referats.
Gut, fangen wir an. Die große Frage in der Öffentlichkeit ist, letzte Sache, wo sogar die CDU gesagt hat, Mensch, das können wir nicht machen, Kinder sollen eingesperrt werden. Es gibt natürlich tatsächlich, es gibt zwei Bereiche. Es gibt tatsächlich Kinder, die etwas eher pubertieren und vor dem 14. Lebensjahr sozusagen die kriminelle Karriere beginnen. Dann gibt es noch den zweiten Bereich, wird auch mal so als Grund genannt. Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder in die Kriminalität schicken und genau wissen, denen kann nichts passieren. Weil man ist in Deutschland erst mit 14 Jahren strafmündig. Das heißt, wenn ich unter 14 Jahren eine Straftat begehe, kann ich nicht bestraft werden. Das bedeutet aber nicht, dass da nichts passiert. Weil das Verfahren wird ganz normal von der Polizei aufgenommen und wird an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Und die Staatsanwaltschaft nimmt dann das Gesetzbuch zur Hand und sagt, den können wir nicht bestrafen, das Verfahren wird eingestellt. Aber diese Mitteilung, die geht auch an das Jugendamt. Und gut funktionierende Jugendämter haben auch Abteilungen, die unterhalb der Jugendgerichtshilfe auch Möglichkeiten haben, aber eben nicht die Möglichkeit, jemand einzusperren. Es gibt erzieherische Hilfen. Es gibt, das ist nicht nur eine Heimunterbringung, das geht, fängt an von Beratung über regelmäßige Begleitung in der Familie, teilstationäre Unterbringung bis zu der altbekannten Unterbringung in einer Heimeinrichtung. Das ist in der heutigen Zeit freiwillig. Es gibt das Gesetz, das Kinder- und Jugendhilfegesetz sagt, ja, wir machen das Angebot. Und wenn natürlich jetzt die Eltern sich weigern, ihr Kind sozusagen in so eine Einrichtung zu tun, na gut, da hat man erstmal keine Handhabung. Aber wenn die Straftaten im Kindesalter vehementer werden, dann kann man das Familiengericht einschalten und sagen, die Eltern sind nicht mehr in der Lage, die Erziehung wahrzunehmen, also muss das ein Vormund übernehmen und der übernimmt dann die Sache, dass die in die passende Einrichtung oder die passende Betreuung bekommen. Also hat man da auch eine Handhabung über das Familiengericht, die entsprechende Hilfe, die immer besser ist, wie einsperren im Knast, den Kindern zukommen zu lassen. Die Jugendämter sind angewiesen, wenn sie so eine Mitteilung bekommen über Kinder, dass sie die Eltern anschreiben. Bei kleineren Straftaten, also sagen wir mal beim Ladendiebstahl, wird ein Angebot gemacht, vorbeizukommen und ein Gespräch zu führen. Bei etwas gravierenderen Straftaten wird dann auch ein konkreter Termin genannt. Und wenn das dann ganz heftige Sachen, wenn es häufiger passiert, sollen auch Hausbesuche durchgeführt werden und also die Leute auch zu Hause aufgesucht werden. Also es ist eine Bandbreite von Möglichkeiten, die da sind, wenn Kinder halt schon etwas vor dem 14. Lebensjahr straffällig werden. Darüber beginnt dann die Strafmündigkeit ab 14 Jahren und das geht erstmal normalerweise bis man 18 Jahre alt wird, bis man also erwachsen wird, gilt das Jugendstrafgesetz. Und dann ist der nächste Begriff, die Heranwachsenden. Das ist ja auch in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen diskutiert worden. Während noch vor Monaten in unseren Fachkreisen es Leute gab, die gesagt haben, wir müssen das Jugendstrafrecht bis auf 25 Jahre ausdehnen. Momentan gilt das bis zum 21. Lebensjahr. Also von 18 bis 21 kann man auch nach dem Jugendstrafrecht bestraft werden. Und es hat Diskussionen gegeben, ach, da gibt es auch 23-Jährige, wo das noch passen würde. Es gab sogar Tendenzen, das auf 25 hochzusetzen. Wobei, da bin ich auch so ein gewisser Gegner von. Aber es ist auf jeden Fall eine vernünftigere Diskussion, als zu sagen, gibt es nicht mehr. Wer 18 ist, muss wie ein Erwachsener bestraft werden. Es gibt, was nicht stimmt, ist, dass jeder das Jugendstrafrecht bekommt. Das heißt, es stand so in der Presse, jeder, der 19 ist und eine Straftat begeht, wie diese U-Bahn-Täter da, die kriegen ja jetzt wieder Jugendstrafrecht. Das stimmt nicht. Es müssen zwei Kriterien vorhanden sein. Einmal das Kriterium, es gibt so Straftaten, die sind jugendtypisch, die machen nur junge Leute. Ich nehme mal so die Schlägerei in der Diskothek. wenn diese Beschreibung stimmt, das waren nur junge Leute zusammen, oder jetzt, wir haben ja vor kurzem mal so hier so an so einer Kulturstätte, ich darf ja die Orte nicht nennen, war eine Jugendparty und danach hat man sich halt geschlagen. Da war das egal, was das für Leute waren, wenn die halt über 18 waren, alle, die daran beteiligt waren, haben Jugendstrafrecht bekommen. Alles unter eine Aktion unter jungen Menschen war. Die zweite Begründung ist, wenn Leute noch nicht reif genug sind, ich sage also noch auf dem Entwicklungsstand sind, wie ein 17-Jähriger. Das kann bedingt sein durch kulturelle Veränderungen, dass also Leute aus anderen Kulturen nach Deutschland gekommen sind. Das kann bedingt sein, dass sie die Erziehung halt Defizite hatte. Es kann sein, eine Begründung, dass man Behinderungen in der Entwicklung, das heißt also, wenn eine leichte geistige Behinderung oder auch eine Lernbehinderung vorgelegen hat, dass man den schulischen Weg nicht so gehen konnte wie ich sag mal, ein normaler Jugendlicher, dann nennt man das Reifeverzögerung. Und auch dann wird Jugendstrafrecht angewandt. Und einer der beiden Kriterien muss halt vorhanden sein. Und dann sagen wir als Jugendgerichtshilfe dem Gericht, schlagen das vor. Also das Gericht kann auch noch anders entscheiden. Wir empfehlen halt Jugendstrafrecht. Ich wollte jetzt erstmal bei den Delikten weitermachen, weil ihr habt bestimmt alle schon mal in der Zeitung morgens gelesen, Straftaten sind wieder gestiegen oder so. Dann kriege ich immer so einen Hals, weil Straftaten, das geht von hier bis da. Was gibt's denn eigentlich für Delikte? Ich nenne, ich werde jetzt nicht sämtliche Straftatsdelikte durchgehen, aber eine sehr relevante Zahl ist die, es gibt die berühmten Verkehrsdelikte. Das sind die Mofa-Fahrer, gerade hier im ländlichen Raum, die ihre Mofa frisieren. Einige Väter sagen mir dann immer, das haben wir früher auch schon gemacht. Also da sieht man schon, was die für eine Einstellung zu so einer Straftat haben. Also ist ja nichts Schlimmes. Das ist so ein Straftatsbestand, der in ländlichen Bereichen teilweise bis ein Drittel der Straftaten hier ausmachen. Das ist nicht vielleicht hier in der Stadt so, aber ich sage mal in so Orten wie Ense oder wie Rüthen, wo die Entfernungen zwischen den einzelnen Orten so groß sind, dass ich manchmal auch denke, man ist mit 25 da von Menzel nach Dinges zu fahren. Warum macht man da keine Bußgeldsache raus? Das heißt, ein Bußgeld von 100 Euro, also wenn ich sag mal, bei Rot über der Ampel fahre, wenn das dann Jugendliche sind, die können das natürlich nicht bezahlen, dann macht man daraus Sozialstunden. Machen wir bei Schulschwänzern ja auch. Wenn die Bußgeld bekommen, können sie auch nicht bezahlen und müssen Sozialstunden machen. Und wenn sie diese Sozialstunden dann nicht machen, gehen sie in Arrest. Das heißt, als Strafkonsequenz, wenn man die unbedingt haben will für diesen Bereich, hat man das Gleiche. Man hat sie aber aus dem Straffälligkeitsbereich raus. Man hätte Ordnungswidrigkeiten und wir hätten ein Drittel weniger Straftaten in einigen Bereichen im Kreis Soest. Dann vielleicht, da kommen wir jetzt ja zu diesem heiklen Thema, was auch Ursache war, Körperverletzung. Die typische Körperverletzung, wenigstens in unserer Region, ist die Körperverletzung nach dieser Diskothek oder irgendwo Schützenfest oder Karneval. Die Jugendlichen haben alle getrunken und der eine guckt schräg, der andere sagt Hurensohn, der nächste sagt Arschloch, der andere schubst, der nächste schlägt und dann haben wir eine Schlägerei, Kirmes. So. Also diese typische Sachen, ich gehe durch den Wald und da steht einer hinterm Baum und der schlägt mich zusammen. Das sind ganz heftige Sachen, die passieren bei uns auch, aber das sind Einzelfälle. Das sind Einzelfälle. Das ist nicht der gesamte Bereich der Körperverletzung. Die Zahlen sind nicht gestiegen, aber es ist tatsächlich heftiger geworden. Auch bei den Körperverletzungen untereinander ist es tatsächlich so, dass die Leute dann doch noch mal zutreten, obwohl einer schon auf dem Boden liegt. Und das ist der Unterschied zu früher, wo ich habe mich auch geschlagen. Ich weiß auch, ich habe mal irgendwann auf dem Boden mit jemand anders gelegt. Aber dann war Ende. Da war Ende und dann kamen auch irgendwelche Erwachsenen, die haben uns auseinandergezogen und da war die Sache gegessen. Wie gesagt, ich führe bei uns die Statistik, das ist natürlich jetzt einmal nur eine Statistik für den ländlichen Raum, wo halt, Werl und Werl ist die größte Stadt, die wir für den Kreis Soest, für Soest machen wir ja die Statistik nicht, weil ich ja, die haben ein eigenes Jugendamt. Also, wir können erstens beweisen, und das finde ich was ganz Positives, je mehr Integration ist, desto weniger Kriminalität, weil in der Spalte der Gastarbeiterfamilien, da sind die Straftaten teilweise geringer wie der Durchschnitt, im Verhältnis natürlich immer zu der Einwohnerzahl, bei denen, die schon immer hier leben. Das heißt, die sind integriert und da wird sich die Kriminalität so einpendeln. Klar gibt es auch noch Leute, die Banken überfallen und Leute zusammenschlagen. Das Dumme ist nur halt, je dunkler die Hauptfarbe ist, desto eher werden die natürlich in der Öffentlichkeit gesehen. Dann wird ja auch nicht in der Öffentlichkeit mal unterschieden. Ist das jemand, der Asyl hat oder ist das jemand, der aus einer türkischen Familie kommt? Bei Asyl ist es umgekehrt, da sind die Zahlen tatsächlich etwas höher, gerade so im Körperverletzungsbereich. Wobei man, das hatte ich ja eben schon erwähnt, nicht vergessen soll, die machen auch Straftaten, die andere nicht begehen können. Es ist tatsächlich so, dass im Körperverletzungsbereich auch bei den Jugendlichen, ich sag mal mit dem Aussiedlerstatus, die Zahl etwas höher ist. Sie ist aber nicht so hoch, wie es in der Presse gestanden, mit 80%. Ich habe heute mal verglichen, anhand so ein paar, habe ich so ein paar Orte rausgenommen. Ja, da gibt es Orte dabei, wo 50-50 die Straftaten sind bei der Körperverletzung. Aber das ist der Beleg dafür, dass wir daran arbeiten müssen, die Leute hier zu integrieren mit Bildung. Es gibt ja auch Zahlen zwischen den Bundesländern, wo gesagt wird, in Bundesländern, wo man sich mehr bemüht, die Leute in Bildung zu bekommen, ist auch die Kriminalität bei Leuten mit Migrationshintergrund geringer. Also, mir ist noch wichtig der Bereich, es wurde ja gesagt, was hilft besser, Strafe oder Erziehung? Das Jugendstrafrecht geht davon aus, dass Jugendliche erzogen werden sollen oder pädagogisch geahndet werden sollen, anstatt mit Strafe. Im Jugendgerichtsgesetz gibt es einmal den Bereich, den erzieherischen Bereich, und da gibt es natürlich auch einen Strafbereich. Der erzieherische Bereich fängt bei einer Mahnung an, geht über die berühmten Sozialstunden, über irgendwelche Kurse, die man belegen kann, über Geldbußen an soziale Einrichtungen, und dann steht da dieser Begriff Arrest noch drin, wobei da habe ich eine geteilte Meinung zu. Für mich ist Arrest, Einsperren auch schon Strafe, aber rein gesetzlich, im Gesetz steht der Arrest, der geht also ein Wochenendarrest, zwei Wochenendarreste und dann ab einer Woche bis vier Wochen Dauerarrest. So, da kann man geteilter Meinung sein, im Gesetz ist das eine erzieherische Maßnahme. Über diesem Arrest, der bis zu vier Wochen gehen kann, gibt es dann die übliche Jugendstrafe im Gefängnis. Es gibt ja auch eigene Jugendstrafanstalten. Jugendstrafe kann man natürlich auch zur Bewährung aussetzen. Da haben wir gute Erfahrungen hier im Kreis Soest damit gemacht. Im Jugendgerichtsgesetz steht auch drin, dass man mit kleinen pädagogischen Ahndungen anfangen soll, außer sie begehen sofort einen Mord oder einen Bankraub oder so, aber meistens fangen die ja mit kleinen Sachen an. Und man soll das so langsam steigern. Also erst eine Ermahnung, danach halt Sozialstunden, einen Kurs belegen, dann vielleicht diesen Arrest. Und die Leute, die das immer noch nicht kapiert haben, die kommen natürlich dann in den Jugendstrafbereich rein. Die haben aber alle schon mal einen Arrest mitgemacht, weil die ja irgendwann in dieser Steigerung mal dann wenigstens einen Wochenendarrest, wenn nicht sogar einen Dauerarrest erlebt haben. Deswegen ist die Frage nach so einem Warnschussarrest, der rechtlich nicht möglich ist. Ich erkläre das mal, worum es da überhaupt geht, dieser Warnschussarrest. Koch sagt, wenn dann so ein Jugendlicher was Schlimmeres gemacht hat, wie jetzt diese U-Bahn-Geschichte, dann kommt er vor Gericht und beim ersten Mal kriegt er dann eine Bewährungsstrafe. Und dann geht er raus und sagt, ach, hier ist ja heute gar nichts passiert, das ist fast so wie ein Freispruch. Das stimmt erstens nicht, weil sonst hätten wir ja nicht so wenig Rückfälle bei Bewährungssachen. Die haben das kapiert, dass die wohl nichts Konkretes mitbekommen haben, aber das Damoklesschwert schwebt über ihnen. So. Und Koch möchte, dass der Richter sagen kann, du kriegst eine Bewährungsstrafe, aber gehst trotzdem vier Wochen in Arrest. Das ist gesetzlich momentan nicht möglich. So, das will er ja verändern. Aber der eine Teil hat das schon mal mitgemacht, bevor die dann zum Schöffengericht kommen, also eine richtig dicke Strafe bekommen. Die waren vorher schon mal im Arrest, die kennen das, die haben es halt dann nicht kapiert. Dann nützt es auch nicht, wenn man die dann nochmal in Arrest steckt. Und die anderen, die von 0 auf 100 gehen, also mit einer intensiven Straftat anfangen, haben wir ja auch schon mal, da hat man eine ganz andere Möglichkeit. Ab einer bestimmten Straftatstärke kann ich jemand verhaften und in U-Haft bringen. Und da kommt es auch schon mal vor, dass ich sage, der soll auch erstmal 14 Tage mal in Iserlohn sitzen bleiben, und dann kommen wir als Jugendgerichtshilfe und sagen, so, jetzt gibt es, der muss seine Lehrstelle, der verletzt uns seine Lehrstelle, wenn er jetzt nicht rauskommt, oder zu Hause hat sich jetzt auch was verändert, dann holen wir den da raus. Also das heißt, es gibt eine technische Möglichkeit nach dem Gesetz, jemand also auch so einen Schnupperkurs zu geben, ohne das Gesetz umzuändern. Koch fordert ja so einen Schnupperkurs. Ist möglich, da müssen wir das Gesetz nicht ändern. Ob das immer sinnvoll ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber rein technisch, rein rechtlich, kann ich jeden größeren Straftäter, also der größere Straftaten macht, verhaften. So. Und dann sind wir jetzt bei dem Bereich, die müssen ja nicht immer in U-Haft kommen. Es gibt in Deutschland Möglichkeiten der U-Haftvermeidung. Die kommen dann nicht nach Hause, sondern es gibt spezielle Heime, Einrichtungen, die nächste ist hier in Iserlohn, also nicht die JVA, wo man anstatt in der JVA halt da unterkommt. Da sind da keine Mauern drum, da gibt es ganz enge Regeln. Das ist, sind aber Einrichtungen, die sind mitten im Ort und nicht so komische Erziehungscamps wie der Kannenberg, die total weit ab von der Außenwelt sind, wo die Jugendlichen gar nicht lernen, mit der Realität umzugehen.
Das war Dietmar Schwalm, Jugendgerichtshelfer in Werl und Vorsitzender von Die Linke Arnsberg. Mein Name ist Dirk Wilkens.